Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.
So, hallo und einen schönen Abend zu einer weiteren Ausgabe von der Arabischen Redaktion. Am Mikrofon begrüßen Sie Walter Heindl und
der Christoph Steinbrink.
Was sind heute unsere Themen? Wir sprechen sehr ausführlich über den Westen des Maghreb heute, über Tunesien, über Marokko, über Algerien.
Und die Westsahara nicht vergessen. Und
die Westsahara, du bist ein bisschen leise.
Ja.
Und wir haben so als groben thematischen Bezug haben wir die Beleuchtung vor dieser Staaten auf, ja, auf also eine Art Weg zu einer Zivilgesellschaft, wie man das auch deuten mag. Und wir versuchen zu beleuchten, was hat sich in den Ländern in den letzten Jahren geändert, wie sieht die sozialpolitische Situation aus, die wirtschaftspolitische Situation. Und jetzt gebe ich mal weiter an Christoph. Mit was fängst du jetzt an?
Ich würde ganz gerne mit Marokko. Ich wandere einfach geografisch von der Atlantikküste, das Mittelmeer gestade hinunter und ende in Tunesien vielleicht.
Nun beginnen wir also mit der Situation in Marokko.
Ja, ich sag mal vielleicht noch einen Takt vorneweg, der die drei Länder, um die es geht, minus Westsahara ein bisschen einschließen in einem Gedanken, nämlich Marokko, Tunesien, Algerien. Wir können seit der berühmten Arabellion 2011 stattfinden, dass sich im arabischen Raum zwei große Fronten gegenüberstehen. Wir haben auf der einen Seite zunehmend verfallene Staaten und auf der anderen Seite zunehmend diktatorische Regime. Und darunter würde ich ein ganz kleines Stück Tunesien ausdrücklich ausgenommen, auch Algerien und in begrenztem Umfang Marokko unter Mohammed VI. Nehmen. Und es ist hochinteressant, das versuchen wir heute ein bisschen herauszuarbeiten, es tut sich etwas in der Zivilgesellschaft, die bisher immer von Lähmungserscheinungen, wie wir oft am Beispiel von Algerien erklärt haben, leidet. Die Jugend begehrt auf. Aber wenn man zum Beispiel einfach so eine Zahl im Kopf hat, wie das in Algerien, um die 35% bis 40% der Jugendlichen zum Teil mit akademischem Abschluss arbeitslos sind. Das gleiche gilt für Marokko und noch viel größer im Umfang, eigentlich in dem bildungspolitischen am weitesten vorne stehenden Land, nämlich Tunesien. Dann stellt das eine ganz zentrale Frage. Ein Land, was seiner Jugend keine Arbeit, keine Bleibemöglichkeit zur Verfügung stellt, da stimmt etwas im System nicht. Und wir haben in allen drei Ländern seit weit über einem Jahr jetzt, das ist für mich, der ich die Maghreb sehr nahe immer wieder verfolge vom Geschehnissen her, ein erstaunliches Phänomen. Jugendliche, die auf der Straße sind, gerade in Marokko, wir wissen, das ist weitgehend eine Diktatur. Und irgendwann, wenn es der Polizei und dem Königshaus zu bunt wird, dann schicken sie halt die Knüppelregimente auf die Straße. Sie schaffen es zum Beispiel in Marokko, im Rifgebirge seit über einem Jahr eine Straßendemonstration am Laufen zu halten, die eigentlich keine politische Demo im Sinne, wir wollen ein anderes Regime ist, sondern da ist, vielleicht schauen wir uns das gleich im Detail an, ein Fischer umgekommen, der keine Existenzgrundlage mehr hatte und daraus hat sich eine Protestbewegung ergeben. Der Fischer ist jetzt nicht jemand gewesen, der hochpolitisch war, sondern er war die Initialzündung dafür, dass die Leute gesagt haben, wir sind eine vollständig abgehängte Region.
Ja, so ähnlich wie in Tunesien damals.
Ja, genau. Das ist.
Aber noch eine Frage zu den Jugendlichen und ihre Ausbildung. Bis jetzt war es doch in den Ländern meistens so, im arabischen Raum, auch in anderen Ländern, dass eine akademische Ausbildung eigentlich das Sprungbrett war für eine Anstellung beim Staat.
Ja.
Und anscheinend sind diese staatlichen Möglichkeiten doch in diesen Ländern zurückgegangen.
Ja, eindeutig. Das hat natürlich einmal auf der einen Seite mit der allgemeinen Wirtschaftslage zu tun. Den Ländern geht es nicht gut. Algerien leidet besonders einfach seit dem Verfall des Ölpreises. Die können jetzt nicht einfach mehr mit vollen Händen an ihre Oberschicht die Gelder austeilen. Das gilt für Marokko auch. Der König und das Königshaus und seine Vasallen, dieser berühmte Mak-10 heißt, das ist so eine verwobene, die Türken würden vom tiefen Staat sprechen, fällt mir dazu ein, Verwobenheit von Verwaltung, Beamten, Polizei, Armee und Königshaus, die sich an der Macht halten. Da bröselt es. Und in Tunesien genauso, dass nach dem Aufbruch keine Regierung es geschafft hat. Man muss dazu sagen, am Anfang war natürlich war die Ennahda an der Macht, weil man dachte, das ist nicht korrumpiert, das sind die Islamisten gewesen, die könnten jetzt was bringen, aber sie verstehen halt einfach von Wirtschaftspolitik nichts. Und was machen sie? Sie übernehmen radikal, natürlich auch auf Druck des Westens, einfach ein neoliberales Wirtschaftssystem, was keine Perspektiven für die Jugendlichen bietet. Wobei, man muss immer unterscheiden, nicht alle drei Länder sind gleich, aber es gibt Phänomene, die in der Wurzel vergleichbar sind. Ich würde mal von allen drei Ländern, die ich gut kenne, sagen, Tunesien ist das bildungspolitisch am hochstehendste Land. Die haben eine ganz, ganz große Anzahl an Universitätsabgängern. Es gibt aber weder im mittelständischen Bereich der Wirtschaft noch in der Kleinindustrie irgendwelche Bereiche. Es gibt im akademischen Bereich nicht die Lehrstühle für die verschiedenen Fächer, sind längst alle besetzt von jungen Leuten. Wo sollen sie hingehen? Das sind also alles Fluchtpotenziale, die da sich aufbauen. Ich habe mal von einem algerischen Freund, der jetzt gerade wieder bei mir zu Besuch war, gehört, wenn man den algerischen Jugendlichen, das ist ein extrem junger Staat mit fast 40 Millionen Einwohnern, da sind, ich glaube, 60% sind unter 30 Jahre alt. Wenn man denen einen Pass aushändigen würde, das würde keine 24 Stunden dauern, die werden alle türmen. So, das ist die Perspektive. Können keine Familie gründen, es gibt keine Wohnungen. Das sind Kreisläufe, die ineinander greifen und einfach systemisch bedingt sind. Gut, in Algerien gibt es eine Zivilgesellschaft, das haben wir ja oft schon herausgearbeitet, die aber leider sektorial immer kämpft. Es gibt so etwas nicht wie eine Dachorganisation, die mal diese ganze Unzufriedenheit, die dann sich bei den Ärzten, bei den Hebammen, bei Hochschulpersonal, Lehrern, Hafenarbeitern, Ölarbeitern immer manifestiert vereinigen würde und eine politische Agenda aufstellen. Und man wartet jetzt einfach wie hypnotisiert darauf, was passiert mit dem Präsidenten, der eigentlich gar nicht mehr amtsfähig ist, ein seniler Greis, Schlaganfall, aber er wird als Marionette von den Militärs und den herrschenden Familien natürlich auf der Bühne gehalten, weil im Hintergrund in den Kulissen ein brutaler Machtkampf um die Nachfolge geht. Und es könnte sein, habe ich jetzt kürzlich gelesen, dass der gute Mann nächstes Jahr beim Präsidentschaftswahl nochmal antritt. Ich habe das Alter vergessen, aber wird die 80 überschritten haben, ist vollkommen senil, nach dem Schlaganfall gar nicht mehr redefähig, empfängt kaum noch ausländische Besucher. Aber das ist eine Bankrotterklärung eines Systems. So, und da gibt es eine Zivilbewegung, die inzwischen politische Forderungen stellt. Das finde ich für Algerien neu. Da können wir auch gleich drüber reden, wenn wir das Land detailliert anschauen. Da geht es um eine Bewegung, die in Zentralalgerien und im Süden gegen die aufgezwungene Wirtschaftsform des Fracking demonstriert. Und die halten auch seit über einem Jahr durch. Da ist auch die algerische Armee unterwegs. Da hat es Blutzoll gegeben, da hat es Kämpfe gegeben ohne Ende. Und sie geben nicht auf. Das ist etwas, was ich für fantastisch halte. Daraus könnte mal etwas erwachsen. Ich bin aber kein Augur. Und in Tunesien, das ist tragisch, weil das in der europäischen Presse immer nur, ich sag mal, Le Monde berichtet ab und zu über sowas, sonst niemand. Vielleicht noch der Guardian in England. Gibt es in den Industriegebieten Tataouine oder Gafsa, wo die Chemieindustrie ist, seit über einem Jahr Fabriken, die von Jugendlichen besetzt sind, die sagen, wir wollen eine anständige Arbeit haben, wir kämpfen gegen die Umweltverschmutzung, das Wasser in der Bucht ist hin und wir haben keinerlei Zukunftsperspektiven in irgendeiner Weise unter Lebensunterhalt im Haus, im Lande zu verdienen, im eigenen Haus. So, das sind Bewegungen. Früher haben die einen Monat gedauert. Dann irgendwann ist es dem Regime zu bunt geworden. Die haben die Polizei, die Armee geschickt. Das wurde niederkartätscht. Heute schafft das Regime nicht mehr. Und jeder Tote, der dort auf der Straße liegen bleibt, ist die Initialzündung für die Bewegung, die weitergeht. So, wir können dann vielleicht auch sprechen, das ist etwas, was ich entdeckt habe, was ich spannend finde. Ein Algerier, den ich nicht kenne, aber er hat viel im Netz an Spuren hinterlassen. Der hat eine Organisation aufgebaut, die in den drei genannten Ländern unterwegs sind, um mit Einwohnern zu sprechen vor Ort, wo dieser hemmungslose Extraktivismus stattfindet. Extraktivismus ist ein Wort, damit bezeichnet man den rücksichtslosen, naturfeindlichen Abbau von Rohstoffen, wie zum Beispiel Öl oder Bauxit oder so etwas. Die haben letztes Jahr angefangen eine Reise in Marokko und haben dort im Rifgebirge, genau in der Gegend, wo wir dann gleich nochmal hingehen werden, Einwohner gesprochen, die jetzt politische Forderungen stellen, dass die bestimmte Wirtschaftsformen nicht mehr wollen. In Algerien das Gleiche, die Bewegung gegen Fracking und dann die Jugendlichen im Süden von Tunesien. Und das Interessante an dieser Delegation, die jetzt dieses Jahr in Tunesien war, ist, da sind Südamerikaner dabei. Die haben eine lange Geschichte des Leidens unter dem Extraktivismus. Und die überlegen, dass wir uns beschäftigen müssen mit dem Wirtschaftssystem, das in diesen Ländern herrscht. Das produziert das. Das produziert Umweltschäden, das produziert Jugendarbeitslosigkeit. Alles, was die Regierenden versprechen durch Neuansiedlungsversprechen von Industrien, dass da Arbeitsplätze geschaffen würden, dass von dem Geld auch was im Lande blieben, das ist alles Propaganda. So, und die politisieren sich. Das finde ich phänomenal.
Wir haben ja gerade als Einführung gehört, es geht um bestimmte Gemeinsamkeiten, bestimmte Wirtschaftssysteme in diesen drei Maghreb-Ländern, erstmal abgesehen von den speziellen Problemen, die diese Länder haben. Beginnen werden wir jetzt ein bisschen detaillierter über Marokko zu sprechen. Und zwar, es gab ja im Riff diesen Vorfall mit diesem Fischer. Und der hat dann was ausgelöst, was eigentlich ja vermutlich schon lange gespielt hat. Eine Unzufriedenheit mit sehr vielen Dingen, gerade was das Rif angeht. Was war da passiert?
Ja, fangen wir einfach von vorne an. Du hast es genannt, der Auslöser war ein Fischhändler. Fikre hieß der, den Namen habe ich mir gemerkt. Der im Oktober 2016... da haben Ordnungskräfte seinen Fischstand, das war so ein fliegender Händler, übernommen und haben gesagt, er hat keine legale Verkaufsrechte, hat den Fisch einkassiert und der ist in einem Müllwagen gelandet und der hat in seiner Verzweiflung, weil das sein Hab und Gut war, von dem er seine Familie ernährt hat, ist hinten in den Müllwagen rein und da hat es ihn halt erwischt. So, das war eine Initialzündung, die binnen Stundenfrist dazu geführt hat, dass eine ganze Region, nämlich das Rifgebirge, das ist dieses längliche von West nach Ost, von Ost nach West sich in Nordmarokko erstreckende Gebirge, in die Revolte gesetzt hat. Du hast gesagt, und das ist tatsächlich so, die Initialzündung ist ein Hinweis, das ist wie eine Lunte, die ich an Pulverfass lege, aber das Pulverfass ist ja schon vorher da. Worum geht's? Und das ist wieder ein gemeinsamer Punkt dieser drei Maghreb-Länder mit spezifischen Eigenheiten. Der Unmut richtete sich einmal gegen eine Region, die abgehängt worden ist. Man muss zum Rifgebirge wissen. Schon unter dem Vater von Mohammed dem VI., Hassan dem II., der hat, wenn ich mich recht erinnere, von 1961 bis 1999, da ist er gestorben, regiert, eine relativ starke Oppositionsgeschichte gegen das Königshaus in Rabat. Das heißt, man hat die auch sträflich bewusst vernachlässigt, weil man sagte, wir unterstützen doch nicht Leute, die das Königshaus nicht unterstützen. Also das ist ein politischer Hintergrund. Aber es geht um eine stagnierende Wirtschaft. Mohammed der VI. Ist ja so als König der Armen postuliert worden, als er nach dem Tod seines Vaters die Regentschaft übernommen hat. 10 Jahre lang hat ihn auch der Westen gefeiert als den Mann, der jetzt die große Veränderung bringt und die Armut-Reichtumschere in Marokko endlich zusammenbringt, die Wirtschaft ankurbelt und, und. Das ist alles nicht geschehen. Die Arbeitslosigkeit natürlich speziell unter Jugendlichen. Wir dürfen nicht vergessen, im Maghreb gibt es eine relativ hohe Geburtenrate. Ist nicht eingelöst worden. Wir haben eine wachsende Kluft, das ist etwas, was wir in Europa in dieser Form vielleicht in Italien kennen, eine wachsende Kluft zwischen Stadt und Land. Rif ist eindeutig Land und das eigentliche Geschehen, das spielt sich halt in Casablanca und den großen Städten ab. Da wird nicht vom Rifgebirge geredet. Es gibt eine endemische Korruption, das gilt zumindest für Marokko und auch Algerien. Und das ist dem Volk ja bekannt, die kriegen das ja mit. Und wir haben eine hemmungslose Selbstbereicherung auch der politischen Eliten, weil das Königshaus hat ja auch bestimmte Parteien gegründet, die zum Beispiel wie die PAM, das ist die Partei, jetzt muss ich nachdenken, das ist französisch, das ist die Partei der Authentizität und der Modernität. Das sind Luftblasen. Ja, die hat der König 2007 gegründet, speziell für das Riffgebirge, hoffend, wenn die Wahlen gewinnen und dann sozusagen die politischen Ämter in dieser Region übernommen werden, sind das königstreu und damit könnte man die Region befrieden. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Die haben sich auch hemmungslos bereichert. Also da ist nie im Trickle-Down-Effekt irgendwas von unten durchgekommen. Jetzt muss man wissen, das Riffgebirge hat natürlich eine ganz lange Geschichte des Kampfes, auch gegen die Kolonialzeit, darf man nicht vergessen. Das sind so Sachen, die halt in europäischen Geschichtsbüchern nur peripher, wenn überhaupt, behandelt werden. Da muss man nachrecherchieren. Da gab es nämlich so einen historischen Führer, das war der El-Khattabi. Der hat, ist glaube ich bis 1960, 62, das weiß ich nicht mehr genau, hat er gelebt. Und der war so ein historischer Anführer, der gesagt hat, eigentlich sind wir was Eigenständiges, nämlich die Berber. Die Menschen mögen das Wort Berber nicht, weil das ein Begriff aus der westlichen Kulturszene ist. Sie sprechen von sich selber als den Amazigh. Und haben ganz früh gesagt, wir wollen anerkannt werden als ein selbstständiges Gebiet. Nicht unabhängig als ein eigenständiges, sondern selbst. Wir wollen, dass die Sprache neben dem Arabischen, Hocharabisch, in der Verfassung garantiert wird, dass wir unsere eigenen Schulen haben, unsere Zeitungen und. Das ist nie eingelöst worden. Dafür war dieser Mann eine historische Kämpferfigur. Das Zweite, er hat ganz keck 1921, das hat glaube ich gedauert 5 Jahre bis 26, eine sogenannte Riff-Republik ausgerufen. Und die ist jetzt nicht von den Marokkanern, die waren ja damals schon Mandatsgebiet der Franzosen, niedergetätscht worden von Spaniern, die ja in der Westsahara im Süden bereits präsent waren, und Franzosen. Die haben die brutal wieder aufgelöst. Das hat historische Spuren im Bewusstsein dieser Menschen hinterlassen. Und wenn jetzt die königliche royale Zentralmacht aus Rabat anrückt, dann werden die auf dieselbe Ebene gestellt und sie sind eigentlich auch Invasoren. So, das muss man zur Geschichte wissen. Also da ist ein hoher Grad an Auflehnung gegen Bevormundung von außen. Was jetzt bei dieser Geschichte mit dem Fischhändler interessant ist, ist, das ist im Oktober 2016 passiert. Wir sind mehr als ein Jahr danach. Der Aufstand als solcher hat das Riffgebirge längst verlassen. Es hat im Juli diesen Jahres in Casablanca, in Rabat, in anderen großen Städten von Marokko Bewegungen gegeben, dass die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind. Das hat einen Beunruhigungsfaktor abgegeben für die Herrschaft. Und das Königshaus macht dann, wie andere despotische Regime auch, den einzigen Fehler, den man in diesem Fall machen kann. Es schickt Polizei. Es hat Tote gegeben und einer der Führer von dieser Bewegung, ich hoffe, ich kriege gleich den Namen nochmal raus, ich habe mir den hier irgendwo aufgeschrieben, ah ja, das ist der Sef Safi, das ist ein junger Mann gewesen, der hat jetzt die Revolte angeführt nach dem Tod des Fischers, der ist eingebuchtet worden. Und es hat im Juli diesen Jahres einen Prozess gegeben, wo ich glaube an die 20 junge Menschen verurteilt worden sind, zum Teil mit Strafen bis zu 20 Jahren. Einfach weil sie demonstriert haben, weil sie sich als Redner hervorgetan haben, weil sie angeblich das Volk indoktriniert haben und so. Und das ist natürlich genau der Tropfen, der eigentlich den Sprit abgibt, dass die nicht aufgeben. Also sehr zäh. So, worum geht's? Die Jugendarbeitslosigkeit, haben wir genannt, ist ein ganz hoher Faktor. Das Zweite ist die Bereicherung. Und man muss dazu sagen, dass ein normaler marokkanischer Bürger weiß, dass die Gelder unten nicht ankommen, die der König verspricht zur Entwicklung einer Region, sondern dass die in den Zwischenetagen der politischen Entscheidungsträger in den Taschen von ihnen landen. Das heißt, die eben genannte Partei PAM, also die Partei der Authentizität und der Modernität, die der König eigentlich eingesetzt hat, ich denke mal eher als Kontrollinstrument im Riffgebirge, hat sich erwiesen als eine königstreue Truppe. Die haben zwar die Wahlen gewonnen, mit einer historisch vernichtenden Wahl, Beteiligung von 28%, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, weil das auch zeigt diesen Unwillen der Menschen vor Ort gegen das, was man ihnen von oben aufdrückt. Und ja, der Chef von dieser Partei war einer jener zwielichten Gestalten, der einfach das Regime repräsentiert hat. Also das hat keinerlei Glaubwürdigkeit, mit denen kann man nicht verhandeln. Also ist das Volk praktisch zurückgeworfen auf die Eigeninitiative. Wenn nicht die Regierung, wenn nicht die Instanzen für uns Sorge tragen, müssen wir das in die Hand nehmen. Das ist dieser emanzipatorische Prozess.
Gab es denn jemals freie Wahlen in Marokko?
Das ist eine heiße Frage. Ich würde mal sagen, so mit den westlichen Augen betrachtet, im Großen und Ganzen ja. Nur die Entscheidung, wer gewählt wird, die ist vorher vom König festgelegt worden. Also es werden bestimmte Parteien zugelassen, bestimmte Gestalten werden zugelassen und andere nicht. Es gibt zum Beispiel eine ganz kleine Partei, die sehr früh für die Unabhängigkeit der Westsahara eingetreten ist und gesagt hat, das ist ein Brudervolk, da können wir keinen Krieg führen. Die werden zur Wahl nicht zugelassen. Nicht? Also das wird vorsortiert, wenn du willst.
Die Westsahara war jetzt ein Stichwort. Also sprechen wir mal über die Außenpolitik auch in Marokko. Ja. Die haben ja auf der anderen Seite sind sie ja wieder aufgenommen worden in die Afrikanische Union. Ja. Und aber der Konflikt und mit Westsahara beziehungsweise der Anspruch auf dieses Gebiet bleibt ja bestehen, hat sich ja anscheinend wenig geändert.
Ja, das ist, können wir gleich nochmal im Detail angucken, weil sich da einiges verschoben hat von UNO-Seite. Wir haben jetzt einen Deutschen, der Sonderbotschafter von Guterres ist, dem neuen Chef, Generalsekretär der UNO. Die Außenpolitik, ich sag mal so, die lässt sich resümieren ist auch Innenpolitik zugleich auf drei Verbote. Die bringen einen sofort ins Gefängnis. Man darf nicht den König kritisieren. Man darf nichts Kritisches zur Religion sagen und man darf den Westsahara-Konflikt nicht in der Öffentlichkeit behandeln. Das sind die drei Dinge. Das Tragische in der Außenpolitik ist, dass Marokko natürlich gerade von Frankreich, der ehemaligen Mandatsmacht, als so eine Wächterfunktion in diesem doch sehr unruhigen Maghreb angesehen wird. Die Amerikaner haben jahrzehntelang davon profitiert, noch zur Zeit des Kalten Krieges, dass ihre atomgetriebenen U-Boote in Marokko Zwischenstationen einlegen konnten, wieder aufgetankt wurden, Wasser nehmen konnten und Nahrung. Und sozusagen auch beim Golfkrieg, beim ersten vom Bush-Vater, symbolisch einfach mal 1000 Mann in den Irak geschickt haben, um sich sozusagen die Gunst des Westens zu erhalten. Frankreich hat sich leider, das ist eine tragische Geschichte, ich verstehe als Romanist nicht wirklich, was die Hintergründe sind, weil Marokko ist eigentlich so bodenstoffpolitisch, bodenschatzpolitisch den Schätzen der Westsahara mal abgesehen, eigentlich völlig uninteressant. Die haben Fischerei, die haben Kunstgewerbe, da ist nicht viel sozusagen als strategischer Posten, den man erhalten muss. Warum haben die Franzosen durch dick und dünn, seit sie 1956 dieses Land verlassen haben, in allen politischen Fragen immer auf marokkanischer Seite gestanden? Und im Westsahara-Konflikt zeigt sich das am deutlichen. Du hast eben gesagt, die sind ja letztes Jahr wieder in die AU, in die African Union aufgenommen worden, wo sie über 23 Jahre lang nicht drin waren, nämlich an dem Punkt, wo die Westsahara aufgenommen worden ist, ist Marokko rausgegangen. Sie haben inzwischen gemerkt, dass das ein strategischer Fehler war und damit ist ihre Stimme auf dem afrikanischen Kontinent nicht mehr hörbar gewesen. Wie immer man zu der AU und ihrer Politik steht, das ist eigentlich ein zahnloser Tiger, aber immerhin. Aber sie haben es geschafft, durch Einkaufspolitik ehemalige französische Kolonien, ich denke an Togo, Senegal, Elfenbeinküste, die hat man einfach eingekauft. Das heißt, die haben Geld bekommen und haben dann, wenn sie mal nicht ständisches UNO-Mitglied waren, natürlich gegen die Westsahara-Resolution gestimmt. Das ist sozusagen der Vasallenvorhof der Franzosen, le petit précaré. Das ist Postkolonialismus pur. Jetzt hat es eine ganz interessante Szene gegeben. Die Saharauis waren nicht glücklicher als letztes Jahr, die Marokkaner wieder aufgenommen wurden. Das hatte verschiedene Gründe. Wirtschaft, dazu haben wir eine eigene Sendung gemacht. Das wollen wir jetzt nicht alles wiederholen. Sie sind drin. Und die Fraktion derer, die bisher bedingungslos gesagt haben, der Maghreb hat einen Staat, der jetzt noch keine Staatlichkeit hat, nämlich die Westsahara, diese Position ist ein Stück unterminiert worden. Algerien steht unverbrüchlich in Solidarität zu den Saharauis und ganz viele andere Länder, ich denke an Südafrika, immerhin ein Schwergewicht auch. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Ländern auch. Nur, die Saharauis haben damals schon gesagt, jetzt wird es schwierig werden, weil die AU, die schon kein sehr aktives Gremium ist, wenn es um Friedensmissionen geht, wenn es um Wirtschaftsberatung geht und ähnliches mehr, denken wir an den Kriegskontinent Afrika, die haben wenig Schlichtungskompetenz erworben. Jetzt wird die Resthandlungsfähigkeit der AU noch blockiert, indem der alte Westsahara-Konflikt wieder auf die Tagesordnung Tagesordnung kommt. Und genau das ist passiert. Marokko hat das, vermute ich mal, als Nicht-Politikwissenschaftler, dass der Hintergrund war, die AU einfach auszuhebeln. Die Marokkaner glaube ich nicht, dass sie ein großes anderes Ziel verfolgen, als dieses Gremium einfach auszuschalten als Fürsprecher für den Kampf der Sahrawis um Unabhängigkeit. Und es geht ja um das UNO-Recht der Selbstbestimmung der Völker. Und es hat jetzt Ende des Monats, wird es ein Turnustreffen geben zwischen der EU und der AU. Und da sind alle 53 Länder eingeladen. Und das ausreichende Land, wo die Konferenz stattfinden soll, ist die Elfenbeinküste. Die gehören zum Franzosenclan, eingekauft von Marokko. Die haben einfach an die Westsahara keine Einladung geschickt. Also 52 Staaten haben eine Einladung bekommen, der 53. nicht. Daraufhin haben die Sahrawis, da sind sie sehr geschickt, natürlich sofort protestiert. Und es hat ein Urteil der höchsten Instanz in der AU gegeben, die nochmal gesagt haben, wir stehen ein für das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und das einzige Selbstbestimmungsrecht auf dem afrikanischen Kontinent, was nach dem Krieg, nach der Dekolonisierungsphase 1960 und Folgejahre nicht eingelöst worden ist, ist, nachdem Namibia noch freigekommen ist, die sind gerade noch so durch die Tür geschlüpft, die Aufstand. Das ist die Westsahara. Und sie haben gesagt, das geht nicht und haben also etwas gemacht, was ich spannend finde. Sie haben der Elfenbeinküste die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, ihr schickt auch die 53. Einladung an die Westsahara raus oder die Konferenz wird nicht bei euch stattfinden, sondern am Sitz der Organisation. Das wäre dann Addis Abeba. Ja. Und jetzt hat scheinbar, wir warten drauf, ob diesem Beschluss Folge geleistet wird oder die Konferenz transferiert wird. Im Grunde geht es um ein nicht gelöstes Kolonialproblem. Und Marokko hat es wieder geschafft, sozusagen eine Entwicklung der AU zu einer Organisation, die sich endlich mal in Eigenregie um die afrikanischen Probleme kümmert, lahmgelegt. Das ist außenpolitisch ein fataler Zug. Und es wird noch einige Jahre dauern, bis wir verstehen, warum Marokko hier der Durchbruch gelungen ist. Und die Frage wäre eigentlich erneut an die Franzosen, die im Hintergrund immer sehr geschickt Regie führen und auch ihre Länder, ihre ehemaligen Kolonialländer unter Druck setzen. Was ist eigentlich das strategische Interesse der Franzosen? Das ist eine Frage, die bis heute nur schwer zu beantworten ist. Gut, also soweit zur Westsahara.
Das ist sehr rückwärtsgewandt.
Ja, ist es. Rückwärtsgewandt, ja, im Sinne von, es gibt keine Entwicklungsmöglichkeiten, weil wir auf einen Zustand zurückfallen, den wir eigentlich mit der Kolonialzeit meinten, überwunden zu haben. Und das behindert Entwicklung in diesen Ländern. Aber was ist das Interesse von Frankreich, afrikanische Länder daran zu hindern, sich zu entwickeln, zu einem Friedensschluss zu kommen, sich zur UNO-Charta der Selbstbestimmung der Völker zu bekennen und mit sehr fadenscheinigen Argumenten als ständiges Weltsicherheitsmitglied Marokko durch dick und dünn zu unterstützen? Es gibt einen UNO-Friedensplan, der heißt, wir machen eine Volksabstimmung. Es ist hat sich herauskristallisiert in einem langen Findungsprozess, wer abstimmungsberechtigt wäre, konjunktiv. Das ist 91-90 beim vorübergehenden Waffenstillstand zwischen Polisario und Marokko beschlossen worden. Das wird nicht umgesetzt, weil Länder wie Frankreich das im UNO-Weltsicherheitsrat blockieren. Obwohl es ein eigener Plan des Gremiums ist, nicht? Also die Friedenslösung ist da. Und von einer der Ex-Großmächte wird es verhindert. Das ist die schizophrene Situation.
Ja, haben Sie denn diese ehemaligen kolonialen Mächte denn wirklich verabschiedet von der Idee?
Ja, also wenn ich an die vielen Sendungen denke, die wir beide zum postkolonialen Reich in Frankreich hier gestaltet haben, dann muss ich sagen, es hat der Postkolonialismus hatte andere Formen angenommen, aber das Schiff segelt weiterhin unter denselben Zielen. Ja, haben wir nicht, wir sind nicht weitergekommen. Also Großmachtspolitik sehen wir eigentlich bei allen Eingriffen, wenn wir auch die ganze arabische Welt anschauen. Auch das haben wir in vielen Sendungen immer wieder versucht herauszustreichen. Irgendwo ist immer die Hand, wenn wir jetzt mal Amerika draußen lassen, nur die ehemaligen Kolonialmächte in Europa anschauen. Überall ist irgendwo was drin. Libyen. Die Italiener brennen drauf, ihre Hand wieder aufs Öl zu haben. Ja, sie waren früher da, sie haben sicherlich noch alte Liegenschaften in Libyen, das weiß ich nicht. Die Franzosen sind extrem empfindlich, das werfen ihnen ja zu Recht die Algerier vor. und die Franzosen kriegen es andererseits nicht hin, sich endlich mal zu der Schuld eines Kolonialkrieges zu bekennen. Da werden kleine Gedenkplaketten in Paris aufgehängt über die berühmte Demo 1961, wo die Algerier in der Seine zu Hunderten ertrunken sind, weil die Polizei sie einfach reingeschmissen hat, wohlwissend, dass die nicht schwimmen können. Ja? Das ist ein Verbrechen, das können die Franzosen heute noch nicht offen eingestehen. Gut, wir haben ja auch noch Leichen im Kolonialkeller der Deutschen. Wir haben ja nur das Reich abgenommen bekommen und deswegen ist die Aufarbeitung in großer Verzögerung noch immer nicht eingetreten, nicht?
Wir haben vorher über Marokko gesprochen, über ihre außenpolitische Situation.
Darf ich da noch einen Punkt dazu sagen, weil das eine gute Frage von dir war? Ich habe noch in Erinnerung, wenn wir darüber nachdenken, warum durch dick und dünn Frankreich und auch die EU Marokko unterstützt, wir haben auch ein Erpressungspotenzial, was wir auf türkischer Seite erleben, Ceuta und Melilla. Es ist im Anfang des Jahres etwas ganz Interessantes passiert. Die marokkanische Polizei und Armee ist ja nicht für Zimperlichkeit bekannt. Die haben bisher die Flüchtlinge weitgehend abgehalten, die versucht haben, die Zäune in diesen beiden spanischen Enklaven zu besteigen. Im Februar und im März diesen Jahres hat man Filmaufnahmen gehabt, die gezeigt haben, dass ganze Ströme, 350, 400, 500, vor allen Dingen aus dem afrikanischen Raum kommende Flüchtlinge, den Zaun gestürmt haben und es geschafft haben, auf europäischem Boden zu kommen, ohne dass die Armee eingegriffen hat. Man hat sich hinter in Europa die Frage gestellt, warum hat Marokko das getan? Das ist Erpressungspotenzial. Die halten natürlich die Hand offen, sagen also bei Fischereiabkommen und ähnlichen Dingen, Präferenzabkommen der Landwirtschaft, erwarten wir eine Gegengabe. Also das ist auch ein Zusammenspiel, wo Europa es nicht schafft, aus dieser völkerrechtswidrigen Politik auszusteigen. Nicht? Also das noch zur Außenpolitik. Gut.
Ich würde aber natürlich auch dann den gesamten nordafrikanischen Raum betreffen.
Ja. Aber weil du gesagt hast, zur Kolonialzeit hat sich eigentlich nicht viel verändert, das ist eine bittere Erkenntnis. Wir machen eigentlich weiter, wie wir mit den Ben Alis und den Hassan II. Früher das auch gehandhabt haben.
Ja.
Name Change hat stattgefunden, aber die Politik ist die gleiche.
Jetzt kommen wir zum Nachbarland, zu Algerien. Da hat sich auch nichts geändert, vor allem nicht, was den Präsidenten anbetrifft.
Ja,
wird noch als Mumie weiter regieren, wahrscheinlich. Aber innenpolitisch
tut sich eine ganze Menge.
Einiges. Und ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Geschichte auf die Situation der Jugendlichen, diese Ausbildung, diese Universitätsabschlüsse, diese Hochschulabschlüsse, die sie haben, kommt ja doch, genauso wie es auch in Ägypten war und in anderen arabischen Ländern, zu Zeiten von einer quasi sozialistischen Idee, dass sehr viele Leute partizipiert haben an der Bildung, dass sie Hochschulabschlüsse bekommen haben. Und dann kam das Problem, es gab ja gar keine Arbeit für Leute mit diesen Abschlüssen.
Ja, das ist eines der zentralen Probleme, was Tunesien heute noch hat und woran es krankt. Wobei man einfach mal vorneweg sagen muss, ohne Hochmut, ein algerisches Abitur entspricht einem Mittelschulabschluss bei uns. Also da gibt es noch eine unterschiedliche Wertigkeit. Deswegen haben wir bei der Integration von Menschen aus dem arabischen Raum bei uns halt so ein großes Problem, weil Abitur ist nicht Abitur. Aber das jetzt mal außen vor gelassen. In Algerien eindeutig, das ist ein Relikt aus der Boumedienne-Zeit. Bildung muss auf Volksbasis laufen, wir dürfen niemanden ausschließen. Und natürlich braucht Algerien Ärzte, natürlich braucht Algerien Architekten, natürlich braucht in den Ölfördergebieten Messaoud und wie sie alle heißen, braucht es Ingenieure. Also es ist schon ein Bedarf da, aber dieser Bedarf ist wohl zahlenmäßig sehr begrenzt auf der einen Seite und zum anderen. Er produziert ja nichts. Was sollen wir mit einem Soziologie-Lehrstuhl an der Universität Algier? Was sollen wir mit einem Lehrstuhl über Philosophie? Das ist nicht vermittelbar, aber es gibt Menschen, die sich für diese Fächer interessieren, die haben natürlich dann keine Arbeitsmöglichkeiten und werden woanders nicht genommen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, es gibt, ich bin da auch manchmal im Zweifel, wie man da gut argumentieren kann. Ich bin ja kein Fan einer kapitalistischen Wirtschaft, aber es braucht eine Wirtschaftsform, wo diese Menschen auch zum Beispiel in leitende Funktionen eingehen können. Und wir haben sowohl in Marokko wie in Algerien eine zentralisierte Wirtschaft, die in der Hand des Staates ist. In Algerien ist es die Rentenwirtschaft. Wir haben es in den letzten 20, 30 Jahren, das hat auch Boumediene mit seinem forcierten Industrialisierungsprojekt der 70er Jahre nicht geschafft hinzukriegen, eine mittelständische Arbeitsform zu entwickeln, dass im Land selber etwas produziert wird. Wenn wir uns angucken, das ging ja am Schluss so weit, dass Algerien auch Nahrungsmittel importieren musste, obwohl sie einen sehr fruchtbaren Küstenstreifen am Mittelmeer haben, der eigentlich hätte landwirtschaftlich genutzt werden können. Und wir haben, wenn wir die Oasen angucken, manche habe ich selber in Augenschein nehmen können auf meinen Reisen. Die Landwirtschaft hat keine Unterstützung bekommen. Das heißt, die Bauern haben auch keine Möglichkeiten, ihre Produkte sinnvoll auf den Markt zu bringen. Also ziehen sie in die Städte. Und um Konstantin, um Algier und um Oran rum gibt es diese Slumgürtel. Heute nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Das sind die Menschen, die aus dem Land gekommen sind. Ich sprach ja vorhin in Bezug auf Marokko vom Land-Stadt-Gefälle, in Bezug auf das Rifgebirge. Und die Jugendlichen, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass anders Arbeitsplätze geschaffen werden können, als wenn etwas Sinnvolles in Produktion geht, wo Leute gebraucht werden, die solche Produktionsprozesse steuern können. Dass wir dann auch in den Oasen ein ausgeklügeltes Ärztesystem haben. Die haben natürlich auch, wenn in Algier jemand Medizin studiert, der hat ja keinen Bock, nach Tamanrasset zu gehen. Das ist ja JWD. Und dann massiert sich alles in Algier, obwohl wir da keine große Ärztedichte haben. Ich habe manchmal die Versuchung gehabt, wenn ich in die Boumediene-Zeit zurückblicke, so ein staatliches Zulassungsmodell, wie wir es auch in der DDR ja hatten, wo man einfach sagt, so im Jahre 220 brauchen wir so und so viele Ingenieure, so und so viele Ärzte und so viele Architekten und wir lassen halt 5, 6 Jahre vorher nur so viel zum Studium vor, die dann auch anschließend eine Arbeitsmöglichkeit bekommen. So kann man ja Arbeitsmärkte heute auch nicht mehr regeln. Also ich glaube, das kommt immer noch ein Stück der Quadratur des Circles gleich. Und ich denke ja auch, wir müssen ja nicht immer in den Maghreb gucken, um mit diesem Problem konfrontiert zu sein. Denken wir an die Finanzkrise 2008 und Folge. Wir haben 500.000 spanische Hochschulabgänger gehabt, die im Lande nicht untergebracht werden konnten. Das ist ein europäisches Land. Wir sind ja nicht im Dschungel in Zentralafrika. Ja? Also auch die europäischen Länder, Griechen, schaffen es aufgrund von Wirtschafts- und Finanzkrisen nicht, ihre Menschen in Brot und Lohn zu bringen. Die Frage ist immer wieder, die ich mir stelle, steckt dahinter nicht etwas, wo wir eigentlich hin müssen, nämlich eine Kritik des Wirtschaftssystems. Wie wirtschaften wir? Und die Wirtschaften im Maghreb-Raum, das gilt jetzt für Tunesien nicht mehr so scharf wie vorher, ist eine Wirtschaft gewesen, die einer Machtelite geholfen hat, in ihrer Position zu bleiben. Wir haben, wenn wir uns die Zahlen angucken, sowohl in Marokko wie auch in Algerien, eine immense Schattenwirtschaft, die sich im Bereich von geschätzt 25-35% bewegt. Die wird ja nicht unterbunden. Ich habe doch in Straßen von Algier gesehen, wenn die Leute mit ihrem Bauchlegen da rumwandern oder an irgendwelchen Mauern schnell ihre Stände aufbauen, bis die Polizei kommt, sie wird dann abräumt. Das wird ja eigentlich toleriert. Damit überhaupt Jugendliche irgendetwas tun können, was Sinn macht und wo sie einen Beitrag leisten können für ihr Überleben. Aber das ist keine wirtschaftliche Zukunftsperspektive. Auf der Basis von einem Bauchladen Zigaretten- und Tempotaschentücherverkäufer kann ich keine Existenz mit einer Familie aufbauen. Ja? Das ist nicht lösbar. Das ist ein Systemwiderspruch, der nicht gelöst wird. Und jetzt vielleicht zu diesem einen Punkt, den ich eingangs sagte, diese Bewegung von dem Algerier, der jetzt sich mit einer Gruppe von Extraktivistengegnern über die drei Maghreb-Länder zu einer Reise entschlossen hat, mit der Hilfe von Südamerikanern, das finde ich interessant. Da habe ich in Dokumenten, da kommen jetzt auch die ersten Filme, die dann wohl im Netz abrufbar sein werden. Ich hoffe, dass da einiges auf Französisch ist, damit ich das verstehe. Da kommt zum ersten Mal eine Wirtschaftskritik auf. Da wird definiert, die Wirtschaft, die hier vorgesehen ist, zum Beispiel dieses Fracking-Programm der algerischen Regierung, das ist ein Top-Down-Ding, weil man irgendwo natürlich sich inzwischen auch ausrechnet, dass das Gas mal zu Ende geht. Man hat gesehen, dass die Amerikaner durch ihr riesen massenhaften Einsatz in der Fracking-Technik ein Stück sich geschafft hat, vom Ölmarkt abzukoppeln weltweit. Das ist natürlich verführerisch. Und da wird jetzt im Top-Down-Ansatz einfach eine Region, wo man Probebohrungen niedergelassen hat, um zu schauen, ob das möglich ist, eruiert, dass da ein großes Arsenal wäre, was abbaubar wäre. Jetzt sind aber die regionalen Bevölkerungen nie einbezogen worden. Und darum gruppiert sich jetzt Leute, die plötzlich ein Umweltbewusstsein entdecken, die plötzlich durch südamerikanische Gäste gezeigt bekommen, wie das in anderen Ländern läuft. Da sind ja schon Vorerfahrungen gemacht worden. Und die politisieren sich und sagen sich, wir wollen eine andere Wirtschaft, weil wir wissen, von dem Fracking haben wir 0,0 Dinar in unserer Haushaltskasse. Das ist so ein Aspekt, wo ich denke, ich interpretiere das ein bisschen ein Gutachten von einem algerischen Soziologen im Rücken, das ich neulich per Zufall über Algeria Watch gefunden habe. Das ist eine Organisation, die in Berlin sitzt und hier alle Nachrichten, die in Algerien in französischer Sprache publiziert werden, aufarbeitet und verfügbar macht, der gesagt hat, das ist zum ersten Mal in Algerien der Versuch, nicht über sektoriale Wünsche, wir wollen mal mehr Geld als Hebammen, wir wollen andere Arbeitsbedingungen an der Universität, sondern politische Forderungen stellen und sagen, wir wollen nicht mehr etwas aufgebrummt bekommen, was in Algier entschieden worden ist. Wir wollen partizipative Prozesse, wo wir einbezogen werden. Und wir wollen eine Garantie dafür haben, wenn hier etwas Neues installiert wird, dann soll auch wirklich etwas dafür für die lokale Bevölkerung rausspringen. Es gibt ein gutes Projekt, das habe ich gelesen, was der König nochmal zurück nach Marokko, der Mohammed VI. Im Rifgebirge vor 2007, glaube ich, ist das gewesen, installiert hat. Das sollte eine Industriezone außerhalb von diesem Gebiet, wo jetzt die Demonstrationen laufen, installiert werden. 2007, das liegt 10 Jahre zurück. Ich habe gelesen, das Einzige, was auf diesem Gelände heute aufgemacht hat, ist ein Autohändler. Man hat aber von MCs mit großem Tralala, Fernsehen, internationale Presse, das verkündet als ein regionales Wirtschaftsförderungsprogramm für die ortsansässige Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung im Jahr 2017 merkt, dass sie hinters Licht geführt worden ist, dann ist das einer der Motoren für diese Protestbewegung. Und dann fangen sie an, drüber nachzudenken. Was heißt das, wenn der König uns sowas verspricht und ein miserabler, kleiner, popeliger Autohändler ist das Einzige, was auf einem Riesenarsenal aufgemacht hat? Dann fangen sie an, politisch nachzudenken. Und die Algerier haben, das ist bei dieser Delegationsreise von diesem jungen Mann rausgekommen, die jetzt dieses Jahr in Tunesien zu Besuch waren, da sagen wir gleich noch was dazu, die haben entdeckt, da ist ein Projekt geplant, wo von Anfang an klar ist, dass das in die Taschen gewirtschaftet werden wird von denen, die es initiiert haben. Das springt für uns nicht raus. Also setzen wir uns auf das Pferd des Umweltschutzes, setzen wir uns auf das Pferd, damit wird die Arbeitslosigkeit nicht gelöst und wir stellen das Wirtschaftssystem, was dahinter steht, das wirtschaftliche Denken in Frage. Das könnte, jetzt mal ein Blick nach vorne geworfen in die Geschichte, dazu führen, dass in einem Land wie Tunesien, die jetzt inzwischen auch entdecken, dass sie nach der Arabellion voll aufs neoliberale Wirtschaftsfeld gesetzt haben, natürlich unter Druck vom Westen, weil die gesagt haben, sonst kriegt er keine Kredite, darüber nachdenken, gibt es andere Wirtschaftsmodelle. Es hat vor 2 Jahren, glaube ich, das Sozialforum in Tunis stattgefunden. Da ist das zum ersten Mal in Arbeitsgruppen diskutiert worden. Ich war nicht da, aber ich finde faszinierend, wenn ich die Berichte nachträglich lese, dann sind zum ersten Mal arabische Menschen aus dem Maghreb, die zusammensitzen und über solche Fragen nachdenken.
Aber wer soll denn investieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, die Grundidee muss sein, dass das der Staat vornimmt. Also nicht fremde Firmen. Es gibt in Tunesien eine ganz starke Bewegung im Süden, die sagt, wir wollen keine ausländischen Investoren, weil das die berühmte Maschine ist. Wir arbeiten und das Geld darf dann, weil das die Regierung so abgemacht hat, wieder der Gewinn darf wieder ausgeführt werden. Das haben die inzwischen verstanden. Also Investition muss über ein Programm laufen, was in der Hand des Staates selber ist. Gut, das wäre jetzt mal zu Algerien. Ich will keine Voraussage machen, aber ich denke, egal ob das Fracking jetzt durchgesetzt wird oder nicht, ich bin interessiert dran zu sammeln solche Politisierungskristallisationspunkte. Weil ich merke, jetzt in jeder Radio-Lora-Sendung kann ich berichten, wo wieder eine Demo in Algerien abgeht. Aber es erwächst nichts daraus. Und vielleicht kommt eines Tages auch die Einsicht, dass wir eine politische Bewegung brauchen, die das kanalisiert und in den politischen Raum übersetzt und in Forderungen unterbringt. schwierig in diesem hierarchischen System. Algerien wird von 8 Familien geleitet, nicht? Das aufzubrechen, das ist eine Mammutarbeit.
Jetzt kommen wir wieder zu Tunesien, ja. Nach Osten, und dann, wenn wir gerade bei den 8 Familien sind, eine Familie kommt da anscheinend wieder indirekt zurück.
Ja, 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 ja. Der Trabelski-Clan, ja. Ja, das haben wir beide ja schon ab und zu mal. Du hast mir immer diese kritische Frage gestellt. Ich war natürlich am Anfang der Arabellion, weil sie in Tunesien losging, auch immer ganz begeistert und habe gesagt, nee, stell mal deine Bedenken zurück. Aber wir merken jetzt inzwischen, dass unter dem Präsidenten Essebsi, der ist ja steinalt, der geht auf die 90 zu. Wir haben jetzt einen Regierungswechsel gehabt letztes Jahr. Da ist der Habib Esid ist abgelöst worden, weil er wirtschaftlich nicht das gebracht hat, was man von seiner Regierung erwartet. Wir haben jetzt diesen Shahed. Und ich habe mir ein bisschen angeguckt, was dessen Wirtschaftsprogramm ist. Und der gute Mann hat zum Beispiel im Süden von Tunesien versucht, eine Wirtschaft zu forcieren, die bisher schon gescheitert ist, nämlich diese Chemiewirtschaft. Das Meer ist kaputt, das sind Gafsa. Das Umland ist kaputt, die Menschen sind krank, die Krankenhäuser sind überfüllt, weil es gibt keine Vorrichtungen, die Chemiegase irgendwie filtern, abhalten oder so. Die Menschen werden krank am Arbeitsplatz. Und die Jugendlichen, die da unten leben, haben gesagt, wir sind nicht daran interessiert, diese Industrie fortzuführen. Das ist eine Systemfrage, die sie gestellt haben. Und das bringt diese Regierung in große Verlegenheit, weil sie natürlich ein Stück sozusagen Puffer sind zwischen Auflagen von der Weltbank, Auflagen der EU. Ich denke an die großspurigen Versprechungen, die die EU gemacht hat, als es 2011 in Tunesien losging. Wir werden euch unterstützen, wir werden euch Gelder für Programmentwicklung geben, wir kümmern uns um die Jugend. Das ist ja alles nicht eingelöst worden. Und jetzt ist die algerische Jugend hat gesagt, das gleiche wie in die tunesische wie in Algerien, wir nehmen das selber in die Hand. Und es gibt im Süden von Tunesien 2 kleine Städte, das muss man sich mal vor Augen halten, wo seit einem Jahr die Fabriken von jungen Menschen besetzt sind. Da ruht die Produktion. Vor einem Monat hat der neue Premierminister, der Youssef Yahed, gesagt, wenn da unten nicht bald Ruhe einkehrt, dann kommen uns die Devisen nicht mehr ins Land, weil wir nichts für den Export produzieren, dann schicke ich die Polizei. Jetzt muss man überlegen, wir haben eine Revolution gehabt. Es war eigentlich daran gedacht, über eine neue Verfassung mit neuen Rechten etwas demokratischer zu werden, Abstand zu gewinnen. Es läuft ja noch die Wahrheitskommission, um die Vergangenheit der Geschichte seit Bourguiba und Ben Ali aufzuarbeiten. Das stockt im Moment total. Und das Zweite war, wir wollen auch arbeiten im Lande und Möglichkeiten schaffen, wie wir das machen. Und das alles wird nicht eingelöst. Das halte ich für ein dramatisches Fakt, jetzt die Polizei zu schicken. Aber ich finde interessant, auch da wieder knüpfe ich an meinem Punkt, ich sehe darin eine Politisierung, eine Emanzipation. Die Jugendlichen wandern nicht aus, sondern die besetzen die Fabrik. Sie kriegen dafür zwar nichts zum Beißen, aber sie sagen, wir wollen das anders handhaben. So, dann bleibt uns noch, 2 Minuten haben wir. Sollen wir noch mal so versuchen, vom Anfang noch mal sozusagen den Kreis zu schließen?
Ja, und zwar einfach vielleicht nur in Richtung der wirtschaftlichen Situation.
Ja, ja. Also ich sag mal, dafür ist ein wunderbares Dokument der Arab Human Development Report, der arabische menschliche Entwicklungsreport von 2016. Das ist von der UNDP, der Entwicklungsorganisation der UNO. Das lese ich seit vielen Jahren, der kommt immer in Abständen von 2-3 Jahren raus. Das Interessante an diesem Bericht ist, es sind fast nur Araber aus verschiedenen Ländern beteiligt und die fällen ein vernichtendes Urteil. Die Wirtschaft krank, weil die Frauen nicht einbezogen sind. Das gilt natürlich in besonderer Weise für Länder wie Ägypten, aber auch für Marokko. Die kommen Wirtschaft nicht vom Pott, weil sie kein Entwicklungsmodell, kein eigenes Entwicklungsmodell haben, sondern einfach internationale Politik kopieren und versuchen, Neoliberalismus in ihren arabischen Kontext zu stellen, und das scheitert. Das hat dieser arabische Entwicklungsbericht eindeutig festgelegt.